guten Morgen, meine Damen und Herren, zum zweiten Tag des zweiten Bundesverbindungstages, eigentlich der dritte Tag sozusagen. Hier geht es um Rackett-Kontakt, hier geht es um Probleme, die im weiten Umfeld für Computersicherheit, Security anzusiedeln sind. Wir haben drei recht interessante Vorträge, die ich denke. Beginnen wird Alexander Schreiber mit dem Vortrag Dienst und Aber sicher. Alexander ist Student an der Fakultät für Informatik hier an dieser Universität. Er arbeitet sehr aktiv und kennt so Lebenssuchergruppe, lange Jahre intensive Lebenserfahrung und arbeitet im Prinzip für Sicherheit. Und ich denke, er wird uns einiges Interessantes erzählen können über die Ausführung von Linux-System. Ja.
Die Unterschrift an die Bemühungen, Internetdienste auf Linux-Servern und es geht ja. In der Weiterabfassung immer mehr Server in den Bereich abgesetzt, wenn ich das klassische Problem ist. Ich habe es jetzt erstmal ganz gut geschafft, meinen Server aufzusetzen. Web-Server, DB-Server sind halt wenigstens noch. Jetzt das Ganze läuft, ja, bis oder solange keine unbedingten Gäste kommen, würden wir meine Webseiten austauschen oder meinen DB-Server als Tracking-Seite für Hauptbeginn benutzen. Weil sie natürlich verhindern. Und das soll im Großen und Ganzen im Bereich von sich NCP zu erfahren. Welche Dienste wollen wir anbieten? Zum einen werden die öffentlichen Dienste, also Webserver, FTP-Server, vielleicht noch Mail-Server und wenn wir ganz kühn sind, bestellen wir noch einen Shell-Server drin. Vielleicht was eher unüblich ist und schon aufgrund der damit gegebenen Risiken. Die zweite Schiene sind die Privatdienste, die ich also nicht von außen ausgebe, sondern die meine eigenen Nutzer nutzen. Sei es in der Schule, wenn das ein Schulservice oder wahrscheinlich in der Firma. Da wären das jetzt die ganzen Internetdienste, auch der Webserver. Wäre natürlich die Kanäle für den Außendienst, Datenbanken und auch im Bereich, in dem Linux sich noch schon komplett verdient hat, als Fileserver. Platz für ein T-Server und Samba. Wie gesagt, der ganze Spaß läuft. Wirkt aber natürlich auch prinzipiell Risiken dabei. Die drei grundlegenden Risiken in der Bürosicherheit sind zum einen die Vertraulichkeit. Das heißt, als Beispiel habe ich irgendwelche firmeninternen Daten, seien es Konstruktionsbegleitung, seien es Kundendaten, Marketingdaten und sonst was. Was natürlich noch nicht, natürlich nicht meine Konkurrenz in Hände fallen sollte. Ich habe das Ganze auf irgendeinem Server, der doch ein bisschen unsicher konfiguriert ist. Irgendwann kommt man als Links, macht man den Server auf, sammelt die Daten ein und dann habe ich es. Ich glaube, es weiß, was das für Zeug ist, verkauft es der Konkurrenz und ich habe ein großes Formulierungsproblem. Den wir nicht vermeiden. Nächster Punkt: Verlust der Verfügbarkeit. Das heißt, meine Daten sind schließlich einfach weg. Was auch noch passiert ist, es schafft sie nachher auszupacken. Und aus welchen Gründen auch immer, denkt irgendwie sich sauer aus, dass man einfach mal die Kiste breit macht. Im Prinzip hat man ja Backups. Sollte man zumindest. Wie es damit in der Realität aussieht, ich denke mal, bis mal. Die wenigsten, die Leute den Backup brauchen, machen es vorher. Dass man den Backup braucht, dann packen in den meisten Fällen erst hinterher. Dann ist es zu spät. Was diese beiden Sachen merkt man im Allgemeinen doch relativ schnell, wenn das passiert. Viel gemeiner ist hingegen, der Verlust dann geweckt wird. Das heißt, irgendjemand schafft es mir ganz subtil, kleine dezente Fehlerchen einzubauen. Zum Beispiel eine Abrechnungsdatenbank, dass halt Kenndaten geändert werden. Sehr wirksame Aktionen sind ja zum Beispiel, wenn jemand irgendwo bei der Bank Überweisungen so modifiziert, dass die Pfennigbeträge woanders hingeschoben werden, weil einfach was überweisen würde, sich das summieren. Gut, es gibt da natürlich jetzt bei der Firma ganz andere Sachen, die sich erwähnen kann, aber gerade Verlust der Korrektheit von Daten ist eine Sache, die kriegt man wahrscheinlich meistens erst dann mit, wenn das Ganze so weit verdreht ist, dass es wirklich böse aufhört. Und dann ist es meistens schon zu spät, weil man auch das Problem hat, zurückzuführen, seit wann steht denn da Mist drin. Also auch da das Problem, was man vorher zu vermeiden, dass es passiert. Und ein paar eher konkretere Beispiele, was passieren kann. Zum einen, was sehr viel FTP-Server passiert ist, sowohl Firmen als auch Unis und Ähnliches, dass die Server als Speicherplattform illegale Aktivitäten benutzen. Also Einsatz bringt, lässt für Raubkopien aller Art oder auch als Ablageplätze für die Hacker-Tools, Bootkits und so weiter. Will man natürlich auch nicht unbedingt, dass man da ein bisschen missbraucht wird. Die einfachste Variante, das Weg, den viele genommen haben, ist einfach mal die Inkabinenbereiche von der Pissung komplett zu sperren, sodass einfach mal nicht mehr möglich ist, Daten dort abzulegen. Ist die brutale Variante. Man kann es aber auch so drehen, dass man diesen Bereich dort die Möglichkeit, Daten auf dem Server abzulegen, trotzdem behält und den Leuten trotzdem den Spaß an der Schrift dort. Was immer sehr ein bisschen wirksam ist, wenn Webseiten umgebaut werden. Irgendwann wurde zum Beispiel die Webseite von irgendeinem KKW in Deutschland geknackt, das stand nur dann etwas, ja, weniger publicity-trächtiges Bildmaterial untergebracht. Konkret war es mit der Atomexplosion. Ups, ein bisschen peinlich, was passiert. Das sollte nicht passieren. Der nächste, was einen auch sehr viel Ärger einbringen kann, ist, wenn das lokale System geknackt wird, also so viel, sagen wir mal, nichts Erkenntliches geändert wird, aber das als Spuren benutzt und Daten als die weiteren Systeme anzugreifen. Wenn wir aber die Standard-Kitties ignorieren, wenn wir jetzt mal von einem Angriff ausgehen, der zumindest mehr kann, als auf den großen Button zu legen, wenn halbwegs weiß, was er tut. Wenn man dann nicht von seinem Dialog irgendwo beim ISP direkt seinen Angriff zu stoppen, sondern sucht sich erstmal ein halbwegs ungesichertes System, dass er möglichst von der Webkopie sowas ausgreifen kann und springt dann dort aus, weil er irgendwo seinen Spuren zu stoppen. Dann ist ein Teil, das heißt, irgendwie, wenn man heizt, dass der Wand dann gespeichert wird, dann heizt man die Sachen, ohne dass es nicht geht, oder ohne dass es nicht geht auf die Spur kommt. Es gab davor ein paar Monate den Fall, dass jemand, der bei einer großen Kundform des Kindes kommt, der einen Rechenleistung benutzt hat, um irgendwo im verteilten Rechen gehen, also ich habe dann nicht in der Sendenklingzahl oder ähnliche Sachen dort unterzubringen, aufgefallen ist erst als das Telefonauskunftssystem so langsam wurde, dass es böse auffällig war. Da haben sich halt mal ein paar Leute dort als Admins die Mühe gemacht, nachzudenken, warum sind die Kisten so langsam, die waren auch von der Mutter schön schnell. Ja, und dann ist da aufgefallen, dass der Prozess läuft, der die gesamte CPU auffrisst, die schon eine ganze Weile läuft, und der hat nur bestimmte Personen gehört. Der Typ wurde gefunden und unter anderem achtkantig befeuert. Hat doch eine ganze Menge Ärger mehr als gedreht. Gut, und was, ja, kann man sich einigen. Wird in einem der letzten wird je nachdem, wie jemand eingestellt ist, entweder ignoriert oder als Nervtelefon missbrauch als Spam-Relay. Es gibt genügend offene Mail-Server draußen, die sich als Spam-Relay missbrauchen lassen, das heißt, die sich, wo sich jeder beliebige draufklemmen kann und von der Rastatur nicht ein paar tausend Mails verschicken kann. Je nachdem, es gibt Firmen, wenn man sich bei denen beschwert, auch wie bei ISPs, die ignorieren das Problem und andere und sich mal ganz fix zu machen, das zu. Also Stammerlet ist eigentlich bei solchen Funktionen mittlerweile eben aus dem Grund des Spam-Problems, die aktiviert sind. Ansonsten, wenn man das nicht zumacht, findet man sich ganz schnell in einer der mehreren Blackhole-Datenbanken wieder. Was dazu führt, es gibt durchaus Domains, die Mail von solchen derart gefüllten Domains einfach mal komplett entfernt werden. Gut, wir haben uns also entschlossen, auf die Themen sicher zu machen, wollen es für uns sicher bekommen und Ärger zu vermeiden. Die elementarsten Sachen, die man eigentlich voraussetzen sollte, die auch trotzdem die meisten Nutzer haben, sind die ersten stimmigen Nicht-Nutzungen. Bei den meisten Nutzungen werden die Schraubenwelle genau Dienst installiert, die nicht brauchen. Was sollte zum Beispiel ein Web-Server auf einer Workstation? Was sollte ein NFS-Server auf einer Workstation? Das sind alles Dienste, die gehören auf der Maschine, die das konkret macht. Und IBAC kann ich nur von Mails brauchen. Wird aber installiert und meistens auch aktiviert. Ist auch nicht nur bei Linux so, auch konventionelle Unix-Systeme gehen meist davon aus, wir machen die Default-Konfiguration so, dass alles läuft und wer es sichern will, der muss nochmal nachgucken. Standardmethode ist an der Stelle, dass man einfach die IDP-Konf, wo die meisten Nutzer eingetragen sind, erstmal knallen muss, durchforsten und aufräumt. Der brutale Ansatz wäre, die komplett zu löschen und sowieso mit den Diensten, die man dann braucht, neu zu schreiben, je nachdem. Das nächste, man sollte natürlich aktuelle Softwareversionen installieren. Wenn ich natürlich eine alte Softwareversion mit einem hinreichend bekannten Sicherheitsbug benutze, zum Beispiel einen uralten Pop3-Daemon, der mit der ganz Wahrscheinlichkeit knackbar ist, dann bin ich, ja gut, dann bin ich eigentlich selber schuld, wenn ich geknackt werde, dann habe ich eigentlich nichts anderes verdient. Also man sollte sich da eine aktuelle Software halten. Nächster Punkt, die Software auch sicher zu konfigurieren. Die beste Software nützt nichts, wenn ich eine Fehlkonfiguration leiste, die mir einen Sicherheitsverfahren macht. Und es gibt bei vielen Programmen dann doch einige Möglichkeiten, die so sicher zu konfigurieren, dass man das Passwort auch gleich an die Konsole schreiben kann. Und schließlich, was bei jedem halbes Brauch und Administrator eigentlich zur Pflicht zum Programm gehört, ist, dass man die Sicherheitsmechanismen kennt. Namentlich unter anderem Bugtrack, um mal die bekannteste zu nennen. Incidents, Security und so weiter sind die nächsten. Weil man dort aktiv mitliest und entsprechend auch reagiert, dann kann man ziemlich viel Ärger von vornherein aus dem Weg gehen. Und es fällt immer wieder auf, dass in den Fällen, in denen Systeme aufgebrochen werden, es sich meistens um Bugs handelt, die schon seit Wochen, Monaten, teilweise Jahren bekannt sind, wo auch Fixes rausgekommen sind, die auch alle analysiert wurden, bloß der entsprechende Admin ist nicht dazu gekommen oder die Maschine wurde seit Jahren nicht mehr gerottet. Sehr unglaublich, was dabei passiert. Wir haben natürlich immer das Problem, dass sich zwischen möglichst optimaler Nutzbarkeit einerseits für die Sicherheit des Systems, dass es doch eine gewisse Gratwanderung ist. Wenn ein System so weit zuliegt, dass es sehr sicher ist, leidet mit Sicherheit auch die Nutzbarkeit in Grenzen. Konfiguriere ich das System hingegen so, dass es völlig nutzbar ist, ich glaube, es ist auch doch. Man muss da für den konkreten Anwendungsfall die optimale Zwischenlösung finden. Ja, ein absolut sicheres System ist ausgeschaltet und einige Leute verlängern es jetzt noch ein bisschen. In Beton eingegossen, auf den Boden eines Tiefseegrabens, von ein paar tausend Nuklearminen überwacht. Dazu eine Armee von Marines auf Crack und so weiter. Man kann die beliebig verlängern. Und mit den ganzen Paraliten gefühlt dann zu. Und selbst dann merken sie sich, ob der Rechner vielleicht doch nicht irgendwo unsicher ist. Okay, man kann es übertreiben. Aber wirklich sicher kriegt man ein System effektiv und sind absolut nur mit Ausschauen. Es gibt da so eine schöne, es gibt immer die entsprechenden Marketingbeschwörungen von wegen, wir haben einen absolut sicheren Firewall. Und irgendwann habe ich meine Werbung von wirklich absolut sicheren Firewall gesehen. Nach US Army Standard. 3 Meter Luftspalt. Wo keine Pakete durchkommen. Das Einfachste ist, wie gesagt, erstmal alle Kreditdatenkiste draufwerfen und wird schon. Ja, gut. Damit freut es mich durch derjenige, die jetzt die Kiste anguckt, um da reinzuholen. Kann man einfach machen. Das ist aber extrem. Die Sicherheit hat natürlich immer das Problem, dass Sicherheit kostet. Das kostet mich zumindest Zeit. Ich muss mir Mühe machen, durch das System durchzugehen, die offensichtlichen Sachen zuzumachen, entsprechend sicher zu konfigurieren, Konfiguration überprüfen, eventuell einfach auch mal versuchen, auch mal in mein System selber einzubrechen. Damit ich weiß, wo du offensichtlich. Wenn ich reingekommen bin, gut weiß ich, wie ich reingekommen bin und wie ich es mir auch irgendwie zumachen kann. Und bei allermeisten Fällen kostet es auch Geld. Und wenn es nur ein Rechner ist, den ich irgendwo als Konserve oder als Sicherheitssystem machen muss. Wie weit das Geld kostet, kommt drauf an. Bei Linux sind wir natürlich insofern auf der günstigen Seite, dass praktisch alles, was wir softwareseitig brauchen, maximal den Preis der CD kostet. Gut, es gibt natürlich auch kommerzielle Software in dem Bereich von Linux, aber man kann mit dem freien Tools eigentlich schon relativ gut das Problem erschlagen. Den Kosten, dem was nicht kostet, ist sicher zu kommen, natürlich auch dem Kostensystem etwas gegenüber und die sind meistens wesentlich größer. Denn im harmlosesten Falle, wenn da jemand ist, muss ich das System platt machen und neu installieren. Ich habe also zumindest eine Art von Neuinstallation. Und auf dem System sensitive Daten drauf sind, kann das, je nachdem, was für Daten sind und wer da war, durchaus bedeuten, dass ich meine Firma über kurz oder lang zumachen kann. Wenn das doch die top wichtigen Daten waren für mein nächsten Heimprodukt, was im Markt erfolgen sollte. Also sollte man da vielleicht dann doch nicht an der falschen Stelle sparen. Sicherheit ohne Planung bringt nichts. Also sollte ich nicht, bevor ich jetzt hingehe und an der Konfiguration drehe, mich erstmal hinsetzen und nachdenken. Und mir sicherstellen. Zum einen, erstmal die feststellen, die geschützten Daten feststellen. Was habe ich zu schützen? Was sind das für Daten? Sind das Datenbanken? Ist das mein Webserver? Sind das Netze? Sind das irgendwelche Dienste, die ich sichern will? Was ist das? Wie sehen Worst-Case-Szenarios aus? Da muss ich auch solche Sachen einplanen, dass halt passieren kann, dass jemand in meine Firmenräume einbricht und die Server einfach mal mitnimmt. Was gerne vergessen wird. Mein System kann im Netzwerk sein, ich muss sicher sein. Wenn der Einbrecher erstmal neben dem Server steht, ist alles zu spät. Dann kann man nämlich das Ding mitnehmen oder wenn man zu faul ist, den ganzen Rechner aufschlafen hat, erst bei dem nächsten Rechner einbauen. Dann helfen mir an der Stelle auch keine Passwörter mehr, die auf meinen Server drauf sind. Dann rechne ich an der Stelle maximal ein verschlüsseltes File-System. Und das ist dann doch eher selten. Auch die Kostenabschätzung. Was kostet es mich? Im schlimmsten Fall. Wenn wirklich meine Daten kompromittiert sind. Wenn ich zum Beispiel so clever war, das Backup einzusparen, weil es kostet ja Geld, Hardware, Bänder oder Medien, Zeit. Backup braucht man meistens nicht. Meine Daten sind weg. Es gibt mehr als eine Firma, die am Backup gespart hat und die dann noch mehrere Monate Leute bezahlen musste, die dann ihre Firmendatenbank von Hand bereitigen durften. Wenn das ein paar hundert Megabyte waren, mag das ja noch billig werden. Im Sinne von nur ein paar Gebührenkosten. Meistens ist aber Daten nicht so einfach herstellen. Ja, die Frage ist, wie brauche ich wirklich Sicherheit? Sind die Daten, die ich eventuell anbiete, sowieso nur öffentliche Daten? Sind da gar keine geheimen Daten drin? Muss ich mich jetzt nur dagegen schützen, dass jemand meine Rechner aufknackt und missbraucht oder umdreht? Oder muss ich mich auch gegen Zugriffsdaten schützen? Wie sicher soll der ganze Spaß sein? Reicht es, mich gegen einen Angriff zu sichern? Oder muss ich da wirklich das Ding so topsicher machen, dass man nur mit einer Axt in den Server reinkommt und dann die Daten angeladen? Wünschst du, was habe ich für Ressourcen für das Ding, was ich einsetzen kann? Ich kann mich jetzt nicht eine Sicherheitslösung für 1 Million verplanen, wenn ich 1000 Mark habe. Man kann sich wunderschönes Szenario ausmachen, aber man muss auch in der Lage sein, sie zu realisieren. Wie gesagt, Linux als Sicherheitssystem, es gibt da sehr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man bereits mit Bordmitteln das System relativ sicher machen. Ein gut konfiguriertes Unix-System ist von Haus aus relativ sicher. Das ist auf jeden Fall ein ganz Stück sicher als eine Standard installierte Windows-Maschine. Auch wenn da in einer gewissen Zertifizierung gewahrt wird, dürfte es irgendwann bekannt sein, dass die nicht ganz hinkommt. Sicherheitsmaßnahmen kann ich zum einen sowohl durch Hard- als auch durch Softwarelösungen erreichen. Detaillierte Vorschläge kommen noch. Ich kann vor allem bei Linux aufgrund der größtenteils wegfallenden Softwarekosten eine relativ hohe Sicherheit bereits mit vergleichsweise geringen Kosten erreichen. Die Lösungsfrage im Bereich von einfach ist komplex. Ich kann mir halt ein einfaches Server hinstellen, ein bisschen zumachen, das war's, wenn mir das reicht. Und wenn es die Aufgabe erfüllt. Ich kann aber auch hingehen, Firewall, DMZ, noch ein Firewall, Überwachungssystem, Payload-System. Man kann die Komplexitätsschraube nicht anstellen, aber irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Das ist alles natürlich abhängig davon, was beabsichtigt wird, was ich auf den Dienst angeben. Das wird mir ganz wenig erklärt. Und das habe ich auch die Möglichkeit erinnert. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Die allerwichtigste Zutat ist im Wertchenfall zu kontrollieren, der Adressort an der Stelle. Wenn ich die Absicht von meinem System hier mit dem Kalt, der Unix zum ersten Mal vor gesehen hat, dass es vor seinem Wertex-User oder irgendwas installiert hat und jetzt meinte, er ist jetzt großer Unix-Guru, ist dann vielleicht nicht ganz die richtige Person in meinem Unix-Server zu sehen. Dann sollte ich mit der Wertex-User nach jemandem hinkommen, der auch nachweisbar entsprechende Erfahrung hat. Kommen wir zur Implementation des ganzen Spaßes. Es gibt ein paar Grundmaßnahmen, die ich bei solchen Systemen grundsätzlich machen würde. Erstes, natürlich die aktuelle Version, also 2014, 2015, weil es bis Ende schon was bekommen hat. Und vor allem das letzte Jahr waren die Patches dafür. Was sehr wichtig, was in der Stelle sehr viel Ärger spart, ist das Linux-Patch. Das ist ein Patch von so einem Designer, der ist zum ersten Mal mit 2.0.33 rausgekommen, ist mit einer ziemlichen Verzögerung leider 2.2 portiert worden, ist mit einer Verfügbarkeit bis mindestens 2.2.14. Ist verfügbar bei dieser URL, hat GWG OpenWorld Linux-Projekt. Wir haben noch ein paar andere Spielzeuge dort, aber das Wichtigste ist der Secure Linux-Patch. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Features. Das Allerwichtigste ist, wir haben ein non-executable Stack. Was sagt das? Praktisch alle relevanten Overflow-Attacks. Was führt darauf, dass die ausgebauten Programmcode auf dem Stack ablegen und das entsprechende Programm durch das Überlappen von Programmen und dazu bringen, dieses Programmcode auszuführen. Wenn ich nun grundsätzlich verhindere, dass Programmcode auf dem Stack ausgeführt werden kann, stoppe ich solche Angriffe einfach mal kalt. Konkret passiert, wenn ich einen Standard-Buffer-Overflow-Attack auf ein mit Securities gepatchtes System, bei dem der non-executable Stack aktiviert ist, loslasse. Dann passieren zwei Dinge. Erstens, es gibt einen Sysmap-Eintrag, Possible Stack Overflow Attack. Und das nächste, was passiert, ist, dass der entsprechende Prozess in Segmentation vorträgt und rausfliegt. Das war's. Nächste Wünsche, der Prozess ist weg. Gut, wenn es ein entsprechender Service gibt, dann ist der Einstieg auch weg. Aber das fällt zumindest irgendwann ab. Und wenn ich was suche, wieso läuft mit dem nicht mehr, dann stoppe ich vielleicht irgendwann auch irgendwann Sysmap-File, wo dann so ein Eintrag steht. Idealerweise in dem Block von welcher IP dazu kommt, und dann kann ich einfach noch ein bisschen weiterkommen. Die nächsten Sachen, die da drin stehen, sind, richten sich gegen lokale Angreifer. Es ist eine Binsenweisheit, dass der überwiegende Anteil aller Systemeinbrüche nicht von außen kommt, aber dass die Gefahr ist, die fast immer gesehen wird, die überwiegende Zahl aller Systemeinbrüche kommt von denen. Und dann, wenn ich auf dem Unix-System erstmal Nutzer bin, dann habe ich schon viel, viel mehr Möglichkeiten, das an dem System rumzusägen und versuchen einzubrechen, als wenn ich das System nur übers Netz belästigen kann. Und zwar, das dritte Ding sind hier Bürstlers. Die Bürstlers sind Sticky Directories. Sticky Bits sagt bei Directories unter aus, dass ein Nutzer, dass ich nur die Dateien löschen kann, die mir auch gehören. Und der typische Fall für so ein Verzeichnis ist eigentlich Temp-Verzeichnis. In Standardinstallation hat Temp die Rechte 777, also Word, Writable für alle, mit gesetztem Stinky-Bit. Normalerweise, wenn das Verzeichnis Word, Writable ist, kann ich ja im Prinzip mit beliebigen Nutzer seine Dateien weglöschen. Also wenn ein Router irgendwelche Temp-Files hat, kann ich fröhlich beseitigen. Das Stinky-Bit beseitigt sowas. Dann hat Temp aber eine sehr wichtige Bedeutung, unter anderem legen natürlich alle möglichen Sachen, nicht nur temporäre Files, sondern auch Pipes und sonstige Späße ab. Und es gibt genügend Angriffe, die darauf basieren, dass ihr Intent einen Sync-Link unterbringt, der auf ein interessantes File zeigt, zum Beispiel das Passwort. Und dieser Sync-Link hat einen Namen, der von einem später laufenden Programm als Temp-File benutzt wird. Wenn das Programm hinreichend unsicher und stimmt mit dem Sync-Link folgt und ich checke, ob das Ding als Sync-Link da ist, dann kann es passieren, dass das Programm die Datei, die hinter dem Sync-Link steht, überschreibt. Im Haarungsfall wird die entsprechende Datei dadurch geschrottet. Sehr viele Spiele haben zum Beispiel den Sync-Link auf dem Kernel zu machen. Dann gibt es eine böse Überraschung im nächsten Minut. So ist es aber nur ärgerlich. Hässlich wird es, wenn ich den Inhalt der Datei anders steuern kann und damit zum Beispiel schaffe, eine RS-Datei im Grunde von Root anzulegen. Oder mit dem entsprechenden neuen Root-Eintrag in die Passwörter zu schreiben. Dann wird es ärgerlich, weil dann kriege ich mir das Gutschein. Und dieser Restricted Links Patch verhindert, dass Links verfolgt werden, die ihr Files zeigen, die mir nicht gehören. Wirkt natürlich nur plus T-Verzeichnisse. Der nächste ist Restricted FIFOs. Verhindert, dass ich in FIFOs schreiben kann, also Pipes, die mir nicht gehören, es sei denn, ich bin gut. Diese beiden Patches haben den Effekt, dass bestimmte Sachen dadurch nicht mehr funktionieren können. Also wenn ich ein Programm habe, was auf diese Features sich verlässt, dann kann es mir durchziehen, dass das nicht mehr funktioniert. Ist die Frage, braucht es so wichtig, dass dass ich diesen Patch rausnehme, oder ist mir das hier an der Stelle wichtiger? Ein Programm, was Syntax folgt beim Schreiben und das nicht überprüft, das sollte man zumindest mal einen kritischen Blick in die Quellen gucken haben. Ein sehr nettes Feature finde ich, für jemanden, der so kühn ist und schnell sauber zu schreiben, ist das Dict2Proc. Prozessfilesystem für Linux bietet ja unter anderem die Sicht auf die auf dem System laufenden Prozesse, als auch den Systemzustand und so weiter. Das Dict2Proc sorgt dafür, dass ein Nutzer auf dem System nur die Prozesse sehen kann, die ihn selber gehört. Man hat außerdem keinen Zugriff auf der Netzverbindung und ähnliches. Ein Netzstat zeigt eben nichts Brauchbares an und ein NPS liefert eine ganz merkwürdige Ausgabe. Das zeigt nicht nur seine eigene Zahl. Der gesamte Schwarm an Prozessen, das jetzt im Unix-System gut hat, ist nicht unsichtbar. Die Idee dabei ist, dass das Ganze eigentlich eher eine Art Privacy-Patch ist. Man sieht da eben nicht nur, was andere Nutzer machen. Es gibt allerdings noch zwei Bedingungen, mit denen man das sieht. Und zwar, Uzi sowieso alles. Und man kann eine entsprechende Gruppe konfigurieren, die auch alles sind. Also konkret hat man meistens die Situation, dass mehrere Leute einen Rechner geteilt administrieren. Und für ein kurzes PS jedes Mal erstmal ein SU auf gut zu machen, ist dann doch ein bisschen Overkill. Die Leute stärker stoppen die entsprechende Gruppe, konfiguriert das System entsprechend, und dann sehen die alle Prozesse auch, ohne echt extra gut sein zu müssen. Und schließlich macht eine spezielle Behandlung auf die Timescriptor 0, 1 und 2. Das sind Step-up-in, Step-up-out, Step-up-error. Und zwar gibt es unter anderem Angriffsszenarien, die davon ausgehen, diese Timescriptor auf andere Dateien zu öffnen. Der Secure Linux-Patch sorgt dafür, dass ein Secure-Root-Prozess grundsätzlich diese Timescriptor offen hat. Es kann nicht passieren, dass ich die drei Timescriptoren zumache und beim nächsten Open ist es möglich, dass ich zum Beispiel 0 wieder als gesagte Timescriptor zurückkriege. Wenn ich dann irgendwo davon ausgehe, dass dieser Timescriptor auf diesem Standardwert von Standardout zeigt, ob es dann noch innen, weiß ich, welcher das gute ist, dann kann ich mir da mit etwas Geschick vor den Fuß schießen. Muss nicht sein. Aber der wichtigste Punkt ist ganz komplett der Non-Exit-Stack. Zur Sim-Konfiguration. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das System, dass der erstmal die Server-Software sicher konfiguriert ist, beim Web-Server ganz Apache. Auf die Konfiguration von Apache einzugehen, wäre ist für den Vortrag zu viel, das ist ein Thema für den eigenen Vortrag. Ich gehe davon aus, dass das System einigermaßen sicher konfiguriert ist, dass man also auch solche Späße wie irgendwelche Gasterkarte und sowas, das wird einfach nicht gibt. Dass die Passwortkarte so weit sicher sind, dass ich sie zumindest nicht beim zweiten Besuch der Vorlage des Admins erwarten kann. Ja, sie lachen das. Wenn man mal mit entsprechender, wenn man den Passwortcheck über dem Standardsystem rüberjagt, ist es geradezu erschreckend, was da teilweise für Passwörter genutzt werden. Also Vorname und Nachname sind die einfachen. Die ganz cleveren schreiben ihren Vornamen rückwärts. Und die ganz extremen Paranoiden schreiben ihren Vornamen richtig, aber machen alles klein und hängen eine Zahl dran. Gut, ich meine, das kostet, das schafft Crack immer noch im ersten Durchlauf. Da braucht man Rock'n'Roll, um so da abzuklären. Das kostet Crack normalerweise bei ein paar hundert Nutzern keine 2 Minuten. Bisschen peinlich, wenn einem sowas auf dem eigenen System passiert. So, nächster Schritt ist, dass man das System härtet. Das heißt, die Standardkonfiguration von Unix-System ist eigentlich so ausgelegt, hat eher kooperativ. Unix ist von Hause aus ein kooperativ entwickeltes System. Was für Kooperationen gibt. Kooperation und Systemsicherheit beißen sich auch leider am besten. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das System so konfiguriert, dass es auf Sicherheit gesetzt wurde. Bei Apus 6.3 gibt es dann ein nettes Skriptchen, nennt sich Horn Suse. Ja, sollte man nicht anschmeißen, wenn man nicht weiß, was man tut. Oder was das Skript tut. Und es gibt ein paar nette Überraschungen. Zum Beispiel kann man sich auf einmal nicht mehr bemühen, als User in das System anwenden. Ach, ich weiß es mal. Und zwar macht es unter anderem solche Sachen, es setzt auf einer ganzen Menge von interessanten Dateien die Rechte ganz wesentlich restriktiver. Es killt einen Haufen Satyr die Bits. Es kommentiert die gesamte Einheit die Konf aus und um sicher zu gehen, wurde eine, die auch nicht gestorben ist. Also Wirbelwurstbringer an der Stelle. Jedenfalls, wenn das durch ist, dann läuft auf dem System als einziger Demon, der SSHD. Das zumindest das einzige, was Netzwerk gelernt hat. Wenn Netzwerk A liefert, dann nur noch ein bisschen Port 22 TCP. Und ansonsten ist netzwerkmäßig alles zu. Und selbst die SSH nützt einem nichts weiter, was Deny ein Deny All All drin steht. Das ist also wirklich zu. Wenn man es dann versucht, den Mund anzumelden, kriegt man nur einfach nichts. Das stimmt da. Gut, da ich das Fall, das kommt vor, durch anzugucken, habe ich, hab ich dann doch so 10 Minuten gebraucht, und was ich mit meinem Mund auf das System gebracht habe. Ja, das ist doch. Hier wird es perfekt. Ebenfalls zu den Grundsätzen gehört, dass ich auf der Maschine ein volles Logging brauche. Das heißt, ich drehe meine Log-Option bis zum Einschlag hoch. Log-Daten und später Analyse, weg kann ich immer noch wegschmeißen. Aber Log-Daten, die ich nicht habe, das ist mir erst nicht um zu sagen, bringt mir nichts. Es hat einen schönen Parameter, Faschist-Logging. Der erzählt mir fast alles. Ich gehe wahrlich davon aus, dass die Logs einfach sicherer ableiten können. Also die Logs für unser lokales File-System zu schreiben, nützt mir sehr wenig, wenn jemand das drin ist, weil die Standardprozedur besteht einfach mal darin, dass ich die Logs entsprechend korrigiere. So dass wenn das System-Admin dann endlich mal mitkriegt, dass das System gebootet wurde und auf die Idee kommt, jetzt sollte ich aber ganz schön die Syslogs in Sicherheit bringen, zu spät ist, dass die Logs nichts brauchbares mehr rausbekommt. Also konkret steht hier das Stichwort Logcost. Im einfachsten Falle logge ich das übers Netz auf den Logcost. Oder wenn ich das Ganze ein bisschen toller mache, habe ich einen dedizierten Rechner dastehen, der durch seine Konsole die Logs von der Maschine runterliest. Sehr, sehr wichtig ist in dem Fall eine korrekte Systemzeit. Denn die ganzen Logs sind relativ wertlos, wenn da drin irgendeine Mundzeit drin steht. Das wird vor allen Dingen spätestens dann wichtig, wenn ich wissen will, wann was überhaupt und vor allem, wenn ich über mehrere Hosts analysieren will, wann ist wo was passiert. Da muss das System dann auf Sekunde stimmen. Dafür gibt es entweder irgendwas einen externen Zeitserver oder besorgt Server irgendeine Echtzeitroute, die man kennt. Die Logs sollten automatisch ausgewertet werden. Auf einem auch nur halbwegs beschäftigten Server ist es kein Menschen mehr zuzumuten, die Logs durchzuziehen. So ein paar hunderttausend Abwäschlog-Einträge will ich von Hand nicht durchlesen. Abgesehen davon, dass einem dann sowieso die wichtigen Sachen durchlaufen gehen. Wie gesagt, da muss eine automatische Analyse her, die dann natürlich einmal am Tag einen Extrakt daraus erzeugt und jede Seite Sachen rauszieht und eine entsprechende Version wählt. Status-Monitoring, das ist auch, also wenn auf dem Ding irgendwas Komisches passiert, wenn aus unerklärlichen Gründen Dienste absaufen oder CPU-Last hochkriegt oder Platten zu laufen, ist das ein Grund, für den man Spaß mehr anzutun. Das Allerwichtigste, wenn irgendwas auf die Maschinen nicht läuft wie immer, nicht ignorieren und dann wurde komisch in Ordnung, sondern nachsehen. Im harmlosen Fall ist es wirklich nur irgendwas Harmloses. Im schlimmsten Fall hat man einen Angriff gemacht. Wenn auf einmal zum Beispiel die Warp-Partition überläuft, weil zum Beispiel ein Portscan gemacht hat, ich sowas massiv protokolliere. Und mein Warp-Mesh so groß geworden ist, dass mein Warp-Mesh voll gelaufen ist. Hat den kleinen negativen Effekt, dass auf dem System lokal nichts mehr blockt. Und dann habe ich nur noch die Situation, dass ich irgendwie eventuell einen externen Log-Server habe. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel. Wir haben einen FTP-Server, den wir vor die BMZ stellen. Warum? Ganz einfach. Wenn ich die DNZ ein bisschen weiter absichern, kann ich die DNZ als 18.18 Netzwerk machen. Also als Private Network, zum Beispiel 10.8 Netz. Und sorge dafür, dass von außen nichts zu erreichen ist. Und mache meine Maschine nur bestimmte Dienste erreichbar. Der FTP-Server muss aber auch in der Lage sein, von außen erreicht zu werden. Stichwort Passive FTP. Das heißt, die Verbindungen werden dann von kleinen aufgebaut und dann muss der Server für externe Netze erreichbar sein. Wie habe ich das denn? Zum ersten, sämtliche Inhalte, die ich anbiete, kommen von einem hardware-mäßig auf den ungeklemmten Medium. Ob die Daten jetzt von CD-ROM kommen oder von der SCSI-Platte, an der ich die Schreibleitung im SCSI diskutiert habe, ist an der Stelle ein Implementierungsdetail. Das meiste, was mit Uni zu machen, bringt nur dann was, ab diesem Punkt überhaupt nichts. Weil wenn jemand erstmal mit Blutbrechen drin ist, dann kann er auch niemand hin. Das ist nicht so schwer. Deswegen schützt an der Stelle wirklich nur eine hardware-seitige Schreibschutz, der nicht zu begehen ist. Incoming muss natürlich dann auf ein separates File System und das write-only. Das heißt, es sollte nicht möglich sein, als Incoming selbst in Kenntnis des Dateinamens in der Datei zu ziehen. Im schlimmsten, im radikalsten Fall patche ich dann da schon FTP-Server, sodass da jeden Lesezugriff auf Incoming einfach mit einem Final Front beantwortet, unabhängig davon, was für eine Datei ist. Weil es unter anderem ein Bitter-Trick ist, Incoming zwar auf einem Listable zu setzen, aber wenn ich weiß, was für eine Datei da drin liegt und die Rechte sind günstig für mich, dann kriege ich es trotzdem. Und dann brauche ich nur, sich ein Wartpapier und Rootkit abzulegen und schicke den entsprechend eingeweihten mir, ja, dann der Server, der in der Pfanne Incoming schnell ziehen. Gut. Und natürlich sicher ein FTP zu benutzen. Es gab auch noch verschiedene FTPs, wieder mal diverse Exploits. Die Fixes sind raus. Man sollte natürlich dann auch immer da wieder unterstehen und überprüfen, ist meine Version von FTP-Server bekannt verwundbar oder nicht, wenn ja, aktualisieren oder austauschen. Allerdings, den Internet kann man remote nicht ändern, weil read only. Und ich habe ihn als Handelsplatz für unerwünschte Datenmissbrauch. Ist. Nächstes Mal einmal. Gehen wir schrauben ein bisschen weiter. Wir haben unseren Webserver und ich stelle mal den DMZ. Die DMZ legen aus als 18/19/18 Hertz, wie gesagt. Das heißt 65/68, 10 oder 25 Hertz. Die Idee dahinter ist, der Server ist von außen über IP-Konnektivität nicht zu erreichen. Zum einen werden die Netze nicht geblutet und zum anderen hat ein Firewall vorstehen, der diese Pakete, wenn sie von außen kommen sollten, blockt und so in die Tonne schmeißt. Damit ist der Server nicht erreichbar. Der Firewall agiert von außen als Webserver, das heißt, er hat die offizielle IP des Webservers, IP-Alias oder sowas, und reicht nur dediziert Port 80.4.3, also HTTP und HTTPS, mit Port-Forwarding direkt an den Webserver durch. Hat den Effekt, dass der Webserver nur auf diesen beiden Ports erreichbar ist. Der eigentliche Webserver ist nicht mehr für Bing oder sonst was erreichbar. Es gibt nur noch Port 8, ich muss mich auf dem Webserver nur um die Dienste kümmern, die wirklich diesen beiden Ports laufen. Und das wird in 99% der Fälle der Apache-Server, jedenfalls bei Linux. Damit bleibt als Angriffsziel nur zum einen nur der Apache selber. Wenn er auch nicht konfiguriert ist, ist ein Angriff auf den Apache durchaus eine frustrierende Angelegenheit. Und was aber viel interessanter ist und was normalerweise das Mail macht, ist der auf den Apache laufende Fremdcode. Das heißt CGIs, PHP-Skripte, andere aktive Inhalte. Da gibt es genügend Sachen, die man ärgern können. Zum Beispiel gab es eine ganze Weile bei diversen Webservern default-mäßig mitgeliefte CGIs, die ein paar nette Bugs hatten. Also die konnte man unter anderem eine Kommandozeile mitgeben, die dann ausgeführt wurde mit dem Webserver. Also damit zum Beispiel eben das HTTP-Dokument direkt über zu löschen, war durchaus machbar. Darum sollte man, wenn man den dann installiert, den Webserver erstmal das CGI-Bildverzeichnis komplett inhaltlich löschen. Und das reinpacken, von dem man weiß und zumindest denkt, dass es einigermaßen sicher ist. Vorteil der Variante ist, das ganze System ist dann sicher und ich habe einen nicht allzu hohen Aufwand. Für den Firewall, der vorgeschaltet wird, brauche ich keinen extremen Aufwand vor der Maschine. Solange ich da nicht irgendein extrem kleines Netz dran habe, reicht 486. Also für ein 10 Megabit Netz reicht 486 DX100 locker aus, der langweilt sich dann auch. Wenn er an der Stelle nur Firewall macht, dann hat er nichts zu tun. Also von daher kann man da auch wirklich ein Kostenargument kommen. Man kann natürlich einen MP3 mit einem Gigastack umstellen, aber da macht er nichts anderes als heizen. Das ist so. Gut, und jetzt machen wir es mal richtig gleich. Wir bauen einen richtig sicheren Webserver. Zusätzlich zu den bisherigen, also DMZ und so weiter, läuft dieses System komplett ohne lokale Platten. Oder zumindest ohne schreibbare Platten. Das System läuft von einem Hardware-Web-Only-System. Das heißt, entweder läuft gute der komplett von CD durch oder halt von einer hardware-seitig schreibgeschützten Platte. Das, was er schreibt oder schreiben müsste, sprich ein Notfallsystem, kommt über den Inhalt-AD ran, wenn ich schon ran ist, dann läuft das ganze System. Das System hat eine zweite Netzwerkkarte, an der hängt ein seltener Rost. Dieser Rost ist von außen nicht sichtbar automatisch erreichbar. Wenn überhaupt netzwerktechnisch erreichbar ist, dann soll der nur über ein entsprechendes Admin-Netz erreichbar sein, was nur die Aufgabe hat, meine eigene Maschine zu konfigurieren. Dieser Host hat die Aufgabe, die Inhalte von der Webserver zu checken. Der macht das sich alle 2, 5, 10 Minuten, guckt er sich entweder ein paar Schlüsselwebseiten an oder die wichtigsten oder ein paar andere Sachen und vergleicht die entweder mit internen Kopien. Sobald es irgendeine Abweichung gibt, kriegt er dann ein Relais und macht einfach ein paar Seiten auf dem Webserver. Webserver fährt runter und bootet mit dem Server zwischen wieder hoch. Effekt, die Inhalte sind auch wieder nicht extern änderbar. Und wenn es schon jemand schafft, da irgendwas zu drehen und zu ändern, sobald eine erkennbare Änderung auftaucht, wird das sofort alles wieder zurückgerollt. Der ganze Spaß, der ganze Art, um die Rechner einzubrechen. Warum sonst? Man kann damit also die Leute, die es dann doch noch schaffen reinzukommen, noch ein ganzes Stück ärgern. Das Ganze ist natürlich, geht das erstmal nur. Das Ganze hat natürlich einen Haken. Ich habe mich soweit erstmal nur geschützt, dass jemand meine Systeme einbricht und mir dann über diesen Weg Ärger macht. Gegen mich all diese Sachen nicht schützen, sind mehr als Serviceangriffe. Das Problem ist aber, den neuen Serviceangriff kann man nur begrenzt abfangen. Das, was vor einiger Zeit so große Schlagzeilen gemacht hat, im Flachnetz, kriege ich nicht vernünftig weg. Einzig, da muss ich, dann kann ich zum Beispiel einen Server selber nicht ansetzen, sondern muss auf den vorgeschalteten Routern arbeiten. Wie gesagt, ein Net-of-Service ist billig, ist einfach und macht mir aber nur insofern nur dann Ärger, wenn ich auf den Binnen angewiesen bin. Also wenn ich zum Beispiel um meinen Schlagwort zu bringen, E-Commerce-Seite betreibe, dann ist es mich natürlich vorsichtig extrem ärgerlich, wenn ich nicht erreichbar bin. Dann zumindest keine Datenkosten. Aber wie gesagt, solche sind außerhalb des Bereichs des Vortrages. Wir müssen nach einer größeren Netzwerkebene rein. Das war jetzt erstmal eine Grundlage des Ganzen, ein paar Beispiele, denen ich sicherlich noch einige Fragen.
Ja. Okay. Ja. Für den Vortrag gibt es Fragen noch eins. Ja?
Also die bekannteste und eigentlich die wichtigste an der Stelle ist Bugframe. Was auch sehr, interessant ist, ist die Incidence-Mailing-Liste. Da habe ich allerdings vergessen, die Schreiberpresse, die mit aufzuschreiben. Lässt sich auch finden, ja. Und zwar geht es darum, dass dort bereits Sicherheitsprobleme besprochen werden, weil auch solche Anfragen kommen. Ich habe in letzter Zeit von etwas merkwürdig aus dem Traffic mit denen wir Mustern sehen. Kennt jemand das Muster und solche Sachen? Sowas. Was für Linux interessant ist, ist das Security-Audit-Projekt. Ist allerdings eher nebengeordnet. Da geht es halt darum, die relevanten Programme Security-Audit zu machen. Das heißt, dass jemand anderes über Code drüber geht und sicherheitstechnische Fehler aus Google findet. Aber die wichtigste und bekannteste ist eigentlich der Schwachsinn. Wenn man da entsprechend Nutzen betreibt, ist es vielleicht auch mal interessant, die serverspezifischen Sachen zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich Apache Mailings mit lesen will. Ja?
Was kann man denn für Log-File-Anwendungen empfehlen?
Das kommt sehr darauf an, was man wie analysieren will. Es gibt ein paar praktische Sachen, Log-Chat und ähnliche Sachen. Wenn man aber gerade zum Beispiel für Web-Server-Logs gibt es noch fertige Tools, da einfach mal der einfachste Wand ist, man geht auf Freshmeet und guckt einfach mal in den Bereich Log-File-Tools, gibt es auch Zeug. In dem Fall meistens mit irgendwelchen speziellen Mustern nutzt. Ich mache es zum Beispiel momentan bei den RPG-Chains-Logs, wie nimmst du? Ich habe ein Perl-Skript, was am Tagesende beim Log-File notiert, die komplett analysiert und in eine Datenbank stopft und macht dann die Log-File-Analyse in eine MySQL-Datenbank. Klingt erstmal ziemlich brutal und aufwendig, macht aber letztendlich das Leben wesentlich einfacher. Zum Beispiel bei dem vorherigen Problem, bestimmte Treffenmuster. Da gehe ich rein, schmeiße die Treffenmuster in die Datenbank und dann sehe ich, wann jemand an diesem Muster mein Muster aufgeführt sind. Wenn ich das Ganze mit dem Perl-Skript machen will, dann schreibe ich einen Wolf. So kann ich auch meine SQL-Express zusammenhauen und kriege trotzdem eine Information. Ja, es ist außergewöhnlich, also, es gibt leider SSH-Folgen-Option. Der ist insofern außergewöhnlich, als dass er ein bisschen mehr erzählt, als ich bin und angenommen bin und beendet. Er ist aber auch, natürlich auch nicht der, die ultimative Waffe. Er erzählt ein bisschen mehr und ich drehe ihn schon noch besser an. Einfach mal aus dem Prinzip. Wenn ich eine Logmöglichkeit habe, die ein bisschen mehr erzählt als eine reine Fucking, dann ließ er auch ein bisschen. Sondern prinzipiell bei den Anwendungen halt nachsehen, was kann der Docken noch zünden und das dann selektiv für das, was relevant ist, einschalten.
Ja, das ist auch so. Ich habe ja oben erst Frage, was für mögliche Einzelfälle machen wir da. Und gibt man diesen Vor-Priorität und Top-Level, also man kann das jetzt ganz genau so drin, also die jetzt nicht die klassische SSH 1.x benutzen, sondern die Open-SSH, die haben also dann die klassische Logging-Option nicht zur Verfügung, also zusätzliche Informationen. Da bin ich im ersten Mal durchgefallen, ich würde meine alten Config-Dateien gut SSH nehmen müssen und habe mir den neuen Config-Passwort oder Anatel gesprochen und gesagt, dass ich weiß, dass es
ist. Ich glaube, du musst mit der Zeit
einen kleinen Passwort gibt.
Okay, ich denke, Alex steht auch in der Anfrage zur Verfügung.
Ich wollte eigentlich auch ansprechen. Ich bin hier den ganzen Tag zu finden. Von daher.
Okay, dann würde ich denken, machen wir 5 Minuten Pause und setzen beim Vortrag den nächsten Vortrag.